Dieses Mal bei Hessenschaft Wissen Professor Peter Eckert. Er ist Professor für Produktdesign und integrierendes Design an der Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main. Los geht's!
Leidenschaftliche Wissenschaftler erzählen von aufregenden Forschungsprojekten und zukunftsweisenden Erkenntnissen. Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz.
Mein heutiger Gast ist Experte für Produktdesign und integrierendes Design. Für beide Schwerpunkte, die natürlich eng miteinander verwoben sind, ist er an der Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main Professor. Einige Jahre war er dort auch Dekan des Fachbereichs Design. Seit 2011 ist er Vizepräsident der Hochschule. Außerdem hat er mehrere Designbüros gegründet. Mit denen hat er unter anderem Produkte im Bereich der Konsumgüter und Medizintechnik gestaltet. Und er hat Projekte durchgeführt in Bereichen wie Informationsdesign und Public Design. Es geht also sowohl um die Gestaltung von Produkten als auch um die Vernetzung von Design, Medien und Architektur. Welche Ansprüche gelungenes Produktdesign heute erfüllen muss, zum Beispiel auch wenn es um Themen wie moderne Mobilitätskonzepte geht, worum es sich genau bei integrierendem Design handelt und wie Professor Eckerts Leidenschaft für Produktdesign entstanden ist, darüber und über noch mehr sprechen wir in dieser Folge. Viel Spaß! Guten Tag, Herr Professor Eckert. Herzlich willkommen zum Podcast. Es freut mich sehr, dass Sie Lust haben mitzumachen.
Herzlich willkommen. Schönen guten Tag.
Sie sind Professor für Produktdesign und integrierendes Design. Damit zunächst einmal klar ist, wovon wir sprechen. Was ist Produktdesign? Ich bin sicher, es geht um die Gestaltung von Produkten, aber vielleicht können Sie das konkretisieren.
Ja, ich konkretisiere das gerne. Also ich fasse Design folgendermaßen auf, dass die wesentliche Aufgabe von Design die Vermittlung zwischen Menschen und Technik, zwischen Mensch und Markt, zwischen Mensch und Gesellschaft und zwischen Mensch und System beinhaltet. Also Designer haben im Wesentlichen die Aufgabe, dass wir Dinge verstehen, dass wir die benutzen können, dass sie für alle zugänglich sind. Und das umfasst eben Dinge. Also eine Tasse hat einen Henkel, damit man weiß, wo man sie denn greifen soll. Und wenn man das dann auf weitere Dinge ausweitet, geht es immer darum, dass man versteht, wie man damit umgeht und möglichst auch umfassend darüber informiert wird und das auch bedienen kann, um eben Technik oder Systeme zu verstehen.
Und was bedeutet dann integrierendes Design? Das ist ja der zweite Teil Ihrer Professur.
Integrierendes Design sagt, dass man ein Ding nie losgelöst von seinen Zusammenhängen betrachten kann. Also dass es tatsächlich auch darum geht, ein Produkt steht nie für sich alleine, sondern das steht immer im Zusammenhang mit einem Tisch oder mit einem Raum, mit einem kulturellen Zusammenhang, eben aber auch mit öffentlichen Kontexten. Und den muss man eben mit betrachten. Und da geht es dann eben nicht nur um das Ding selber, sondern es geht da möglicherweise auch um Grafik, die notwendig ist, bis hin auch zur Architektur. Und die muss man gewissermaßen mitdenken, wenn man ein Ding gestaltet in der Wechselbeziehung.
Also bei weitem nicht nur eine Frage des guten Geschmacks, wenn es um Gestaltung geht, sondern viele, viele Dimensionen, die da mit reinspielen.
Naja, also Geschmack, das ist tatsächlich eine Frage. Also das sagt man ja immer, ja, im Grunde ist Design eine Geschmacksfrage. Das stimmt meines Erachtens nicht so. Also es gibt im Grunde gar kein hässliches Produkt, weil letztlich für jedes Produkt auch ein bestimmter Zusammenhang zu sehen ist. Wenn ein Produkt für mich hässlich ist, dann heißt es aber, dass es für jemand anderen möglicherweise funktioniert und genau in diesen Kontext passt. Und von daher ist es eben wichtig, dass man immer alle Dinge in Betracht zieht, wenn man ein Produkt entwirft.
Es gibt ja diesbezüglich auch die Formulierung Form follows Function. Dass also das Aussehen, das Design sich nach der Funktion zu richten hat, sich gegebenenfalls vielleicht sogar unterzuwerfen hat. Wie stehen Sie denn zu dieser Formulierung?
Also ich denke, also mit der kann ich mich sehr wohl identifizieren. Also bei allen Planungen und Entwürfen, mit denen ich zu tun habe, steht die Funktion im Vordergrund und das führt gewissermaßen zu schlechten Produkterlebnissen, wenn irgendwas nicht funktioniert. Das kann noch so schön aussehen, das funktioniert dann nicht. Gleichwohl gibt es natürlich Produkte, also es gibt da ein Beispiel, das denke ich fast alle kennen, also diese Juicy Salif heißt die, das ist die Zitronenpresse von Philips Stark und da haben sich schon Generationen von Menschen drüber geärgert und haben gesagt, na ja, das ist ja funktional ist das ja eigentlich gar nicht so gut und also ist eigentlich ein unnützes Produkt. Wenn man allerdings die Funktion erweitert und sagt, also es geht auch darum, dass man an einem Produkt Spaß hat, dass man das gerne hat und wird dann auch also die Funktion für sich quasi in einer bestimmten Weise einordnen, ist es auch eine Funktion, die man einbeziehen kann. Grundsätzlich ist es aber bei mir so, dass ich schon der Meinung bin, zunächst muss ein Ding funktionieren und dann kann man darüber nachdenken, wie es denn ästhetisch funktioniert.
Ist die Funktion dann auch mit ihr wichtigstes Bewertungskriterium, wenn Sie die Arbeit Ihrer Studenten zum Beispiel beurteilen? Wenn es darum geht zu beurteilen, was ist ein gelungenes Produktdesign?
Also bei Konzepten, die Studierenden machen, geht es schon darum, zunächst also die Sinnhaftigkeit zu überlegen. Und natürlich spielt da schon die Funktion eines Produktes eine sehr große Rolle. Also ich kann eigentlich kein Produkt bewerten, was also vollkommen sinnfrei ist. Also
dann ist das vielleicht eine Kunstinstallation oder was?
Ja, bringen Sie mich hoffentlich nicht aufs Glatteis. Also so, weil der Unterschied von Kunst und Design ist natürlich sehr schwierig, diese Definition. Aber also beim Design geht es schon um den Gebrauch und die Sinnhaftigkeit von Dingen. Und gleichwohl habe ich mich auch schon mit Dingen beschäftigt, wo also nicht der Nutzen in erster Linie im Vordergrund stand, sondern möglicherweise auch ein neuer Blick auf Dinge.
Das heißt also, es wird schon deutlich, Design ist wirklich sehr mit sehr vielen Facetten versehen als Thema. Es wird auch sehr schön auf der Website der Hochschule formuliert. Dort heißt es zum Designstudiengang: Design studieren bedeutet heute mehr denn je, sich für vielfältige Wissensbereiche zu interessieren, neugierig zu sein, das Machbare auszuloten und Gesetzes auch unabhängig in Frage zu stellen. Die Tätigkeitsfelder der Produktgestaltung sind umfassend und betreffen alle gesellschaftlichen, technologischen und wirtschaftlichen Bereiche der modernen und technisierten Zivilisation. Ja. Zitat Ende. Ja. Das klingt ja wirklich wahnsinnig vielseitig und interessant. Was sind denn aus Ihrer Sicht besonders spannende Themen und Herausforderungen, mit denen Sie und Ihre Studenten sich beschäftigen?
Da ich ja tatsächlich an diesen Formulierungen beteiligt bin, möchte ich natürlich auch einfach die Bedeutung von Design mehr in unser Bewusstsein bringen, weil ich meine, das steht ja außer Frage, dass alles, mit dem wir in irgendeiner Weise zu tun haben, gestaltet wird. Also so und von daher eben auch einen großen Einfluss auf unser alltägliches Leben hat und aber nicht nur auf unser persönliches alltägliches Leben, natürlich auch auf das gesellschaftliche Leben, also wenn man auch das kulturelle Leben, also wenn man nur sich vor Augen führt, dass das Smartphone im Grunde unser ganzes Zusammenleben verändert hat, also besonders bei Jugendlichen, also so welche Rolle spielen da Nähe und Entfernung, welche Rolle spielt persönliches Treffen, welche Rolle spielt Selbstdarstellung und so weiter, das hat sich halt wesentlich verändert und in diese Prozesse wirkt natürlich Design und hat damit also auch meines Erachtens eine sehr, sehr große Verantwortung.
Ein Projekt, das ich auf Ihrer Website gefunden habe, das ich als sehr interessant wahrgenommen habe, so ein regelrechtes Highlight-Projekt, glaube ich, das war das Projekt Startlicht. Das haben Sie vor ein paar Jahren mit Ihren Studenten durchgeführt. Worum ging es dabei und welche Fachinhalte aus dem Studiengang kamen da zum Einsatz?
Naja, also die Aufgabe habe ich mir tatsächlich nicht selbst gestellt, sondern das war also eine ministerielle Anfrage. Da ging es darum, dass die Hessische Staatskanzlei uns angefragt hat, also so wie könnte man denn also die Hessische Staatskanzlei ins rechte Licht setzen. Das ist ein Gebäude, das war ein ehemaliges Hotel. Und wenn man es jetzt anguckt, dann stellt man fest, ja, also das Licht spielt eine sehr, sehr große Rolle. Zum einen natürlich, um das Gebäude zu inszenieren und auch im Grunde die Besonderheiten des Gebäudes in Vordergrund zu stellen. Man kann natürlich auch mit Licht dramatisieren und im Grunde also auch so ein Gebäude erhöhen. Oder man kann es für besondere Anlässe eben auch inszenieren und sagen, es gibt einen besonderen Hessentag oder dergleichen und könnte es damit also besonders in den Vordergrund stellen. Aber wie gesagt, das war jetzt keine selbstgestellte Aufgabe, sondern das war im Grunde eine Herausforderung an uns. Wie geht man eigentlich mit so einer Gestaltungsaufgabe um, ist, sagen wir mal, jetzt auch nicht genau die Frage, mit der wir uns jetzt tagtäglich beschäftigen. Aber als Designer ist es tatsächlich so, dass man sich immer wieder auf neue Zusammenhänge einlassen muss. Und am Ende ist es so, dass man auch mit bestimmten Strategien auch zu ganz ungewöhnlichen Lösungen kommen kann. Und das ist dann egal, ob man ein Küchengerät entwirft oder einen Raum gestaltet oder eben wie in dem Fall sich eben mit einer Beleuchtungskonzeption einer staatlichen Einrichtung beschäftigt.
Was sind beispielhafte Strategien? Sie haben gesagt, es gibt bestimmte Strategien, die zu so einem Ergebnis führen, wahrscheinlich auch methodisch-konzeptionelle Prozesse. Wie gehen Sie an so eine Aufgabe ran?
Naja, es geht zunächst mal darum, dass man versucht, ein möglichst objektiven Blick zu erzeugen, also ohne vorgefasste Meinungen, und versucht einmal erstmal das, was ist, richtig anzuschauen und entdeckt dann da bestimmte Strategien, die man versucht zu strukturieren und dann neu zu bewerten. Also so, das ist ganz wichtig, also dass man möglichst also zunächst mal die Aufgabenstellung sehr stark analysiert, dann sich darüber Gedanken macht, mit welchen Mitteln wird denn eigentlich dieses entweder ein Produkt oder eben diese Situation, wie wird die denn überhaupt technologischen Mitteln oder Medien, wie wird denn das überhaupt erreicht, dass man also in dem Fall mit Licht also eine bestimmte Wirkung erzeugt. Bevor man damit umgeht, muss man ja erstmal wissen, also so, wie funktioniert denn das? Und dann versucht man, methodischen Zugang zu finden, und zwar gibt es zum einen also der funktionale Aspekt, den Sie gerade angesprochen haben, aber eben auf der anderen Seite eben einen formalästhetischen Aspekt, das heißt, wie schafft man Ordnung, wie schafft man Strukturen, und dann gibt es eben einen symbolischen Aspekt, also so, es gibt so drei Ebenen, auf denen wir also hier an der Hochschule auch agieren, also eben die funktionale Ebene, das sind die Anzeichenfunktionen, dann gibt es die formalästhetischen Ebenen, wo es um die reine Erscheinung geht, also auch geometrische, aber in dem Fall eben auch lichttechnische Erscheinung, ob es warmes oder kaltes Licht ist. Das sind ja so ganz grundsätzliche Aspekte, ob es also ein grelles Licht ist oder ein diffuses Licht. Und wenn es um Symbole geht, dann geht es darum, also zu analysieren, ja, ist denn das etwas, was also Macht erzeugt oder Zurückhaltung? Und wenn man sich mit diesen Begrifflichkeiten also auskennt, dann kann man da auf dieser Basis eben auch argumentieren und kann mit diesen Parametern dann eben auch zu Entwürfen kommen und die auch entsprechend vermitteln.
Das war also eine Herausforderung, die Ihnen gestellt worden ist. Aber es gibt natürlich auch viele Themen, mit denen beschäftigen Sie sich aus eigenem Antrieb. Und eines dieser Themen ist, glaube ich, die Frage, wie Design unser Mobilitätsverhalten beeinflusst. Sie halten darüber ganze Vorträge natürlich, aber können Sie einige Antworten, einige Faktoren zumindest einmal skizzieren?
Ja, sehr gerne. Also wie Sie sehr richtig feststellen, beschäftige ich mich seit vielen Jahren mit dem Thema der Mobilität. In der Regel, oder eigentlich kann man sagen, mit jeder Mobilität, die nicht mit dem Auto zu tun hat. Und wenn Sie fragen, was machen denn Designer, Und wenn sie Designer auch verantwortlich arbeiten wollen, dann versuchen sie auch bestehende Pfadabhängigkeiten in Frage zu stellen. Stellen wir uns nur das Layout von Straßen vor. Die sind irgendwann mal entwickelt worden, vor 100 Jahren. Da gibt's Bürgersteige und dann gibt's Wege dazwischen. Die sind in der Regel den Autos vorbehalten. Und ich denke, da gibt es nicht zwei Meinungen darüber, dass wir unser Mobilitätsverhalten doch deutlich verändern müssen. Und da gibt es zum einen natürlich die Möglichkeit, an den Fahrzeugen Veränderungen zu überlegen, auch die Nutzung von Fahrzeugen, ob die jetzt individuell benutzt werden oder gemeinsam benutzt werden. Und was vielleicht der viel wichtigere Aspekt ist, muss man darüber nachdenken, wie muss sich denn die Infrastruktur verändern und wie muss sich der Zugang zur Mobilität verändern, wenn man eben nicht technikabhängig sein will, sondern sagt, ich will ein Mobilitätsverhalten, was unabhängig funktioniert, was meinem persönlichen Bedürfnis entspricht. Und da spielt Design eine sehr, sehr große Rolle. Wir arbeiten in einem Forschungsverbund mit Kollegen von der Goethe-Universität, die sich in der Humangeographie mit Mobilitätsforschung beschäftigen. Das ist ein sozialwissenschaftlicher Ansatz. Wir arbeiten mit Kollegen von der Frankfurter Fachhochschule, der FRA-UAS, Frankfurt University of Applied Science zusammen, die sich mit Verkehrsplanung beschäftigen. Wir arbeiten dann mit Kollegen von der TU Darmstadt zusammen, die stadtplanerisch aktiv sind, und mit Kollegen, die sich mit multimedialen Technologien beschäftigen. Vielleicht ist da auch der Begriff integrierendes Design, wird da vielleicht auch ganz deutlich, dass man sich nicht als Designer hinstellen kann, dass man jetzt im Grunde Lösungen für alles findet, sondern dass man nur in einem integrierten Prozess zu neuen Lösungen kommt. Und eine der wesentlichen Aussagen, die wir da getroffen haben, dass also zukünftige Mobilität eigentlich eher immateriell betrachtet werden muss, also wenn man die vom Menschen aus betrachtet. Und da gilt es eben, also das Zusammenspiel von Transportmittel, von Zugang zu Information, der Zugang zur Infrastruktur, dass das ineinander übergehen muss, um überhaupt so ein Mobilitätssystem nutzen zu können. Und das interessiert mich sehr stark. Und wir halten eben da die Rolle von Design für sehr, sehr wichtig, weil es natürlich auch um ein Wohlempfinden, um ein gutes Gefühl auf einer U-Bahn-Station oder dergleichen geht. Und diese Bedeutung, die wollen wir eben in unserem Forschungsprojekt herausfinden.
Sie haben gesagt, Mobilität wird zu einem immateriellen Gut. Meinen Sie damit, dass ich eben persönlich kein eigenes Auto mehr besitze, sondern mich eben aus einer Gemeinschaft von Optionen bediene, oder ist da was anderes?
Das ist genau der Gedanke. Nun, in dem Moment, also so, wo man, wir haben da mit Fahrtabhängigkeiten zu tun, und die Mobilitätsforscher sagen, also ein ganz großes Problem sind Gewohnheiten. Wenn man einmal gelernt hat, ach, ich komme von A nach B in einer bestimmten Weise, dann ist es ganz deutlich so, dass die Nutzer wenig bereit sind, also diese Fahrtabhängigkeiten zu verlassen. Und wie motiviert man die jetzt dazu, sagen, ich verzichte auf mein eigenes Auto? Es gibt da ja durchaus viele Beispiele in anderen Ländern, also so, wo das schon sehr gut funktioniert. In Deutschland ist es tatsächlich so, das kommt natürlich nicht von ungefähr, dass das Auto schon eine sehr, sehr zentrale Rolle spielt. Und wie motiviere ich jetzt jemanden, der ein SUV in der Innenstadt fährt, mit Holz und Leder ausgestattet, der da seinen eigenen Raum hat? Und wie motiviere ich jemanden eigentlich dazu, darauf zu verzichten? Es gibt Riesenvorteile, man muss sich da nicht mehr kümmern, man braucht keinen Parkplatz mehr suchen und so weiter. Aber was ist die Alternative? Und die Alternative sieht natürlich häufig nicht so einladend aus. Und wir stellen einfach fest, also so, dass das in dem Bewusstsein von Entscheidern und Planern überhaupt noch nicht angekommen ist, welche Rolle das eigentlich spielt.
Und welche Argumente hin zu dieser motivationsstiftenden Sichtweise, sich eben vom persönlichen PKW zu verabschieden, kann Design liefern?
Also, dass man sich unabhängig fortbewegen kann. Also, wenn ich jetzt von Offenbach nach Frankfurt fahre, dann steige ich irgendwo ein, möglicherweise, oder ich fahre mit meinem Fahrrad zur Station, steige in die S-Bahn, die kommt hoffentlich pünktlich. Das ist ein angenehmes Aufenthaltsgefühl. Ich habe auf meiner App sehe ich, also wann der Zug kommt, ich gehe ins Theater oder gehe zu irgendwelchen Erledigungen in der Stadt, muss mich um nichts kümmern und habe gewissermaßen ein fließendes Gefühl, um von A nach B zu kommen. Also ich habe eine sehr interessante, Entschuldigung, ich habe eine sehr interessanten Vergleich gesehen, deswegen ist auch immer dieser Begriff immateriell nicht so interessant. Im Grunde muss Mobilität gekauft werden wie Wasser. Also wenn ich in meiner Wohnung Wasser nutze, dann zahle ich irgendwie so einen Standardbetrag und dann denke ich auch nicht mehr drüber nach, wenn ich jetzt dusche, ob ich jetzt 140 Liter Wasser beim Duschen verwendet habe oder nur 120 oder vielleicht 150, sondern das ist im Grunde, man nutzt es und so eine Vorstellung haben wir von Mobilität. Ich glaube tatsächlich, dass das die Zukunft ist. Ich glaube, dass das auch die Zukunft für die Automobilindustrie sein wird. Eben, nun, also wie das ja in der Zusammenhang mit Computer und Software schon lange passiert, dass man in Zukunft eher mit dem Dienstleistungsangebot sein Geld verdienen wird als mit dem Verkauf von Hardware.
Sie haben einen interessanten Punkt auch angesprochen, nämlich das Wohlgefallen, das motiviert hin zu diesen Lösungen. Und das ist ja eigentlich auch ein interessanter Gedanke, dass eben Design natürlich, also für Sie ist es sicherlich offensichtlich, Design eben nicht nur das Aussehen von Dingen und auch Prozessen bestimmt, sondern eben auch unser Verhalten beeinflusst. Und das ist ja nicht nur bei großen Gegenwarts- und Zukunftsthemen, so wie zum Beispiel eben bei Mobilität, sondern durchaus auch in Bezug auf Wertschätzung. Wertschätzung, die wir bestimmten Objekten oder eben auch bestimmten Themen entgegenbringen. Und da schließt sich dann auch wieder der Kreis zur Mobilität wahrscheinlich.
Ja, das ist absolut ein gesellschaftliches Thema. Wenn Sie sich vorstellen, also jeder Frankfurter, der das jetzt hört, weiß, wovon ich spreche. Sie sehen sich den Vorplatz des Frankfurter Hauptbahnhofs an. Also das Gebäude des Frankfurter Hauptbahnhofs ist sicherlich Ausdruck eines öffentlichen Gebäudes, was also eine gewisse Prosperität, aber natürlich zu dem Zeitpunkt auch ein Ausdruck von moderner Mobilität zu der Zeit ist. Und das strahlt einfach natürlich auch aus, also wie die Gesellschaft, welchen Stellenwert Mobilität, öffentliche Mobilität für die Gesellschaft hat. Wenn man das jetzt auf heutige Systeme überträgt, dann stellt man doch sehr schnell fest, dass es eher also so eine Art von Mangelwirtschaft ist, also zumindest hier in Deutschland, ne, dass es also häufig dreckig ist, also die Beleuchtung nicht stimmt, dass Dinge irgendwie ungeordnet rumstehen, natürlich auch die Art der Ansprache, also geht es da eigentlich um ein reine Bedürfnisbefriedigung oder geht es darum, auch ein positives Angebot zu formulieren? Und das ist eine gesellschaftliche Frage. Und wenn wir Mobilität eben für die Zukunft betrachten, muss natürlich diese Wertschätzung, von der Sie sprechen, also entsprechend auch spürbar sein. Ne? Mit welchen Materialien, mit welchen Oberflächen, mit welchen Beleuchtungen, mit welchem Orientierungssystem begegne ich dem Nutzer, damit er sich in diesem System natürlich bei der Funktion angefangen, dass er sich gut zurechtfindet, dass er da fließend durchkommt, aber dass er sich auch wohl und sicher fühlt, ne? Dass er nicht Angst hat vor irgendwelchen dunklen Ecken. Und das spielt eine sehr, sehr große Rolle. Und da gibt es sehr gute Beispiele. Also es gibt bekannte Architekten, Bentham Crowell zum Beispiel aus Amsterdam, die sehr stark in diesen Mobilitätszusammenhängen arbeiten, die genau dieses Wohlgefühl, also Amsterdamer Hauptbahnhof gerade neu fertiggestellt, das ist ein Ort, wo man sagt, ja, das ist Zukunft, das ist Innovation, das ist Top-Gestaltung, da fühlt man sich wohl, da fühlt man sich als Nutzer ernst genommen.
Haben Sie vielleicht noch ein anderes Beispiel? Sie haben vorhin schon gesagt, dass andere Länder in Bezug auf moderne Mobilitätskonzepte deutlich weiter sind als wir zum Teil.
Naja, es gibt ein anderes sehr bekanntes Beispiel, das ist Kopenhagen. Ich weiß nicht, ob Sie von Jan Gehl schon mal gehört haben. Das ist ein sehr bekannter Stadtplaner, der den menschlichen Maßstab einfordert in den Städten. Und genau diese Idee hat dazu geführt, eine Stadt wie Kopenhagen komplett zu verändern. In Kopenhagen haben wir mittlerweile eine Fahrradmobilität, die bei 50% liegt. In Frankfurt liegt sie ungefähr bei 15, um da einen Vergleich zu haben. Und das kommt nicht von alleine. Das kommt natürlich zum einen daher, dass man eben positive Angebote liefert, also natürlich Platz für Fahrradstrecken, entsprechende Sicherheit, aber auch eine entsprechende Gestaltung, entsprechende Orientierungssysteme, die es möglich machen, einfach durch die Stadt zu fahren. Auch Gebäude, also es gibt da so eins meiner Lieblingsbeispiele in Kopenhagen, das nennt sich so Bikeslangen. Das ist so eine Fahrradbrücke, die durch den Kopenhagener Hafen führt, die nicht nur praktisch eine Brücke schlägt, sondern die auch in der Bewegung, wie man sich auf diesem Fahrradweg bewegt, also einfach auch Freude macht. Und das sind Beispiele dafür, dass eine neue Mobilität eben kein Verzicht bedeutet, sondern ganz neue Qualitäten eröffnet.
Und sogar, wie Sie es vorhin mal beschrieben hatten, sich in diesem Fluss zu befinden, eigentlich sogar die Unabhängigkeit und Flexibilität noch steigern kann.
Ja, und natürlich am Ende auch eine Form von Freiheit, ne? Weil man hat keinen Ballast, ne? Also so, man hat kein Fahrzeug, um das man sich kümmern muss, was am Ende, ich meine, also ein SUV kostet irgendwie dann auch 80.000 Euro oder so. Nun, also wenn man sich das überhaupt mal vorstellt, also wie viel Geld das ist, gleichzeitig in seinem Mobilitätssystem sich zu bewegen, also wo man es hinnimmt, dass jährlich 3.000 Menschen sterben. 3.000 Menschen, das muss man sich mal vorstellen. Nun, das ist, also wir akzeptieren das alle, nun, also dass das täglich jährlich stattfindet, also plus Schwerverletzte und so weiter, das ist alles ganz tragisch, aber ja, also deswegen kann man das also positiv entwickeln und man muss neue Angebote schaffen und da spielt Gestaltung also eine sehr, sehr große Rolle.
Ein Angebot, das in den letzten Jahren an Beliebtheit gewonnen hat, ist ja schon mal das Carsharing, dass man zumindest auf das persönliche eigene Auto ein Stück weit verzichtet. Und ein anderer Begriff, der auch immer mehr an Präsenz gewinnt, ist der des autonomen Fahrens. Wie schätzen Sie denn dessen Zukunft ein?
Also das Carsharing ist sicherlich eine Perspektive. Also bedeutet aber natürlich auch, dass es infrastrukturell gut funktioniert, dass es also für Carsharing-Autos eben auch entsprechende Parkplätze gibt. Also je besser dieses Stadtsystem funktioniert, umso besser funktioniert auch das Carsharing. Das autonome Fahren ist ähnlich, wie ich finde, die Elektromobilität. Also meines Erachtens noch zu sehr von der Idee des individuellen Besitzes geprägt. Da befinden wir uns auch in Pfadabhängigkeiten und so sagen, also ich habe ja immer noch mein eigenes Auto und jetzt brauche ich ja nur den Antrieb zu wechseln und dann ist alles gut. Das stimmt natürlich nicht. Und das autonome Fahrzeug jetzt also auch nur zu wechseln, indem man sagt, naja, jetzt fährt es autonom, so dass ich im Stau dann auch nicht mehr nachdenken muss und irgendwas anders machen muss, ist sicherlich auch nicht die Lösung. Also da wird so ein bisschen also Heil versprochen. Ich glaube, dass autonomes Fahren durchaus sinnvoll ist. Aber natürlich muss entsprechende Infrastruktur dafür geschaffen werden und ich glaube auch nur, dass es sinnvoll ist, wenn es eben als öffentliche Systeme gedacht wird. Viel interessanter, denke ich, ist autonomes Fahren, also so, wenn man den Gütertransport auf Autobahnen sich beispielsweise vorstellt. Aber in Kopenhagen zum Beispiel gibt es schon lange autonomes Fahren, also da sind U-Bahnen, die komplett autonom funktionieren. Also das gibt es schon und ist aber, denke ich, viel besser zu bewältigen, als jetzt zu sagen, dass jeder, der sein eigenes Auto hat, auf autonomes Fahren umstellen, das halte ich irgendwie nicht für besonders sinnvoll.
Noch nicht weit genug gedacht.
Ja. Nein, das halte ich für überhaupt nicht sinnvoll. Da wird irgendwas aufrechterhalten.
Von denen aber es uns
man muss
die, uns zu
diesen
lösen.
Pfad wechseln. Also, und das muss man einfach aufzeigen. Vielleicht noch ganz interessant dazu, wenn man auf der letzten IAA gewesen ist und weil das ist jetzt wieder ein echtes Designthema und sich diese Vorschläge für die autonomen Fahrzeuge angeguckt hat, dann sieht man, dass die doch sehr stark abgeleitet wurden, also von Limousinen oder so, wie man sie kennt. Also Innenräume, die dann eher so wie kleine Wohnzimmer und Lounges aussehen, wo man dann irgendwie entgegen der Fahrtrichtung sich mit irgendwas anders beschäftigen konnte. Das sind meines Erachtens nicht die richtigen Konzepte. Also vielmehr sind Konzepte, die also diese autonomen Fahrzeuge eher als Kapseln betrachten, in denen also mehrere Leute sich fortbewegen können. Also sind sicherlich sehr viel interessantere Konzepte. Und da spielt natürlich Design eine sehr, sehr große Rolle. Ist ein Carsharing-Auto eigentlich eins privat besessenes Fahrzeug, was man jetzt nur verleiht? Oder muss dieses Fahrzeug nicht einen ganz anderen Innenraum haben, der sich an die unterschiedlichen Bedürfnisse der unterschiedlichen Nutzer anpasst? Und ein autonomes Fahrzeug sollte möglicherweise vorne und hinten gleich aussehen, weil es nämlich in zwei Richtungen fahren kann. Also das führt dann auch schon zu ganz anderen Formen von Fahrzeugen.
Das sind einige spannende aktuelle Themen, mit denen Sie sich beschäftigen. Werfen wir doch mal einen Blick zurück. Wie wurde denn Ihr eigenes Interesse am Thema Design geweckt?
Mein ganz eigenes Interesse. Oh, das ist, weil ich mein Referat in der im Kunstunterricht über Design gehalten habe. Ansonsten hatte ich keinerlei familiäre Bezüge und tatsächlich auch erst eine Lehre als Industriekaufmann gemacht und habe in dem Zusammenhang erst festgestellt, also dass das doch was sein könnte, was für mich interessant sein könnte. Also
durch das Referat wurde dieser Aha-Moment jetzt noch nicht verschafft?
Doch, da wurde schon also ziemlich weit, aber das ist ja, also wenn man, sagen wir mal, gar keinen künstlerischen Hintergrund hat oder wenn man jetzt auch keine familiären Beziehungen hat, dann kann man sich das gar nicht vorstellen, also so, dass das für jemanden, also für mich in dem Fall, interessant sein könnte. Konnte irgendwie immer schon ganz gut zeichnen, aber dass man daraus einen Beruf machen konnte, das war mir damals nicht bewusst. Und erst dann mit dieser kaufmännischen Lehre habe ich dann also Kontakt zu Designern bekommen und festgestellt, das könnte eigentlich ganz interessant sein.
Was hat Sie daran angesprochen damals?
Naja, dass ich das, was ich irgendwie auch geschätzt habe, also das Zeichnen und sich mit Ästhetik, aber auch mit dem Schaffen zu beschäftigen, dass das ein Beruf sein kann, das hat mich schon sehr fasziniert damals. Plus natürlich, dass Designer auch so eine Unabhängigkeit behalten, also so, dass man einfach immer so sein kann, wie man ist und wie man sein will, dass man das im Grunde auch leben kann. Das fand ich eine besondere Herausforderung. Im Weiteren habe ich natürlich festgestellt, dass man als Designer Einfluss nehmen kann, dass man als Designer verändern kann und das wirklich sichtbar machen kann. Und das finde ich sehr faszinierend.
Was hat Sie damals daran interessiert, Einfluss zu nehmen und zu verändern?
Erstmal das Erlebnis, dass man Dinge, die man im Kopf hat, auch so visualisieren kann, dass sie auch für andere verständlich sind und damit eben auch bei anderen Reaktionen erzeugen kann. Und dass man mit dem Schaffen, mit dem Entwerfen, mit dem Visualisieren, mit dem Bauen im Grunde zeigt, also man muss nichts so nehmen, wie es ist, sondern man kann es auch immer wieder in Frage stellen und auch nochmal neue Vorschläge dafür machen.
Und dann haben Sie ja, glaube ich, aber auch Produktdesign studiert noch.
Ja, dann habe ich zunächst in Wuppertal Produktdesign studiert und bin dann an die HFBK nach Hamburg gewechselt und habe da dann bei Dieter Rams und bei Peter Rake Produktdesign studiert.
und dann im Anschluss 2 Jahre für Braun gearbeitet. Und die Grundlage dafür war, dass sie den Braun-Preis bekommen haben. Das war, glaube ich, 1989. Wofür haben Sie den erhalten?
Interessanterweise für ein Projekt, also sowas tatsächlich immer noch sehr stark dem entspricht, was ich heute wichtig und gut finde. Und zwar habe ich mit einem Kollegen zusammen, also Jochen Henkels, ein Konzept entwickelt für einen Waschsalon, der sein Wasser selbst wieder aufbereitet. Und da sind wir relativ tief in die Technik eingestiegen und haben mit Henkel damals auch ohne Internet und so weiter darüber gestritten, ob das denn überhaupt Sinn macht, also sowas zu tun, also was neben dem normalen Abwasserreinigung funktioniert. Und haben dann ein Konzept entwickelt, also so wie so ein System funktionieren könnte und dazu dann eben auch noch eine sogenannte Wäschewaage, die dann quasi als Eingabesituation für die eigene Wäsche funktioniert hat. Und ja, das war ein relativ komplexes System, knüpft aber eben auch an, also für das, was ich heute stehe, dass man eben also mit einem gesellschaftlichen Anspruch, auch mit einem ökologischen Anspruch an seine Designlösungen geht.
Das ist eigentlich ein wunderbarer Startschuss für Ihre berufliche Tätigkeit.
Ja, ja. Und bei Braun habe ich natürlich das Gestalten gelernt, ne, dass es im Grunde jeder Radius, jede Oberfläche, jedes Material eine Bedeutung hat. Und also man eben auch Wert legen muss, auf jeden Radius zu achten. Und also das ist tatsächlich, wenn man sich heute fragt, warum funktioniert ein Apple-Produkt denn so gut? Weil ja, man sich da lange Gedanken drüber machen muss, also so welches Material, welche Oberfläche, wie samt ist ein Metall, eine Metalloberfläche und was vermittelt die denn dem Nutzer? So, das ist, habe ich damals tatsächlich gelernt, ja.
Und 1993 haben Sie dann gemeinsam mit einem Partner Ihr eigenes Designbüro gegründet. Worin bestand dafür der Impuls?
Naja, als Designer will man sich natürlich selbst entwickeln und am Ende will man natürlich auch Geld verdienen. Und wir haben dann ein Designbüro entwickelt, was zu der Zeit, also Olaf Barski, mit dem ich das gegründet hatte, der hatte früher bei Philips gearbeitet und ich habe bei Braun gearbeitet und da hatten wir den Eindruck, das ist doch ein ganz gutes Pfund. Und in der Zeit haben wir Produkte entworfen für die Konsumgüterindustrie, haben wir Staubsauger entworfen, wir haben Rasierer entworfen, wir haben Telefone entworfen, wir haben Projekte entworfen für die Medizintechnik, also Operationsleuchten und dergleichen. Und
muss man sich dann jeweils auch richtig tief in die Thematik, in die Funktion reinarbeiten? Oder ja. Also können Sie vielleicht mal an so einem Beispiel erläutern, wie so ein Auftrag abläuft, wie konkret vielleicht auch das Briefing ist, was man erhält?
Also ich werde nie vergessen, also als wir für Hereus, also damals so eine Operationsleuchte entworfen haben, da habe ich tatsächlich an einer Operation teilgenommen. Das heißt, also ich weiß noch genau, es war eine Blinddarmoperation und ich musste da tatsächlich auch diesen Anzug anziehen und so weiter und habe daran teilgenommen, um einfach zu sehen, wie denn also mit so einer Operationsleuchte umgegangen wird. Also ganz und gar nicht vorsichtig, da geht es irgendwie ziemlich hektisch zu und das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf die Gestaltung und man muss tief einsteigen, man muss recherchieren, man muss das Produkt kennenlernen, man muss den Herstellungsprozess kennenlernen, um eigene Vorschläge entwickeln zu können. Das ist ganz wichtig.
Beim Staubsauger war die Recherche wahrscheinlich dann etwas einfacher.
Auch da nicht, nein. Also auch da muss man tatsächlich, da entwirft man von innen nach außen. Man muss wissen, ist der Motor, wo ist der Staubraum, wie sind die angeordnet zueinander, wie ist die Bedienung. Nein, da muss man muss in jedes Produkt tief einsteigen, um das entwerfen zu können. Man kann nicht von außen nach innen entwerfen.
Im Jahr 2000 haben sie dann noch ein Designbüro gegründet namens Unit Design. Und ich glaube, das hat eine etwas andere Ausrichtung als das erste.
Ja, das waren dann auch die Folge aus der Zusammenarbeit mit Olaf Barski. Wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Ich hatte mich aber zu der Zeit eben auch in so einen Bereich entwickelt, also so, wo wir größere Ausstellungen für Mercedes-Benz zum Beispiel entwickelt haben, in Kooperation mit Atelier Markgraf. Und da ging es nicht nur um das Ding selber, sondern es ging um die Gestaltung von komplexen Ausstellungen, also zum einen inhaltlich, aber auch die Entwicklung von Exponaten und Räumen, die also bestimmte Fragestellungen vermittelt haben. Und das hat mich zu der Zeit dann eben auch dazu geführt, also nochmal einen neuen Ansatz zu finden. Und der Begriff Unit Design, der knüpft an diesen Aspekt des Integrierenden an. Und zwar eine Unit kann immer andocken an etwas anderes. Und das hat eben damit zu tun, dass man viele Dinge nicht alleine machen kann, sondern man muss mit Architekten zusammenarbeiten, man muss mit Lichtplanern zusammenarbeiten, man muss mit Grafikdesignern zusammenarbeiten und wir funktionieren gewissermaßen als Unit, die in einem größeren Kontext Gestaltungsprojekte realisiert.
Also selbst integriert und vernetzt ist in diesen ganzen Themengebieten und Fachbereichen, die Design eben streift.
Und das muss man lernen. Also so, das ist sehr, sehr wichtig. Wir arbeiten seit vielen Jahren in Mobilitätszusammenhängen. Also das ist mir zuletzt eigentlich erst auch richtig klar geworden, dass ich mich also auch mit dem Büro schon sehr, sehr lange mit Mobilität beschäftige. Und zwar entwickeln wir komplexe Orientierungssysteme für Flughäfen, für Messen, für große Gebäude wie die Europäische Zentralbank oder den Frankfurter Flughafen oder für Siemens arbeiten wir auch für internationale Unternehmen. Und Orientierungssysteme schaffen Mobilität, weil sie im Grunde ermöglichen, dass man sich in komplexen Gebäuden zurechtfindet. Und das ist mir erst also später klar geworden, weil bei Mobilität denkt man eigentlich immer an Fahrzeuge, aber man denkt nicht daran, dass die Infrastruktur im Grunde Mobilität es ermöglicht. Und also so von daher arbeite ich schon sehr, sehr lange in diesem Zusammenhang.
Wie geht man an so ein Projekt heran? Es ist ja nicht damit getan, sich zu überlegen, an welchen 10 Orten im Gebäude jetzt ein Schild aufgestellt wird und mit einem Pfeil nach rechts oder links, sondern es ist ja wahrscheinlich noch ein bisschen weitreichender.
Da knüpfe ich auch wieder an Ihre Frage an, Form follows Function. Man muss Informationen analysieren und strukturieren. Man kann nicht auf jedes Ziel hinweisen und man kann auch nicht für jeden Nutzer ein individuelles System machen, sondern es muss ein System sein, was logisch aufgebaut ist. Und diese Gruppierung und Organisation von Informationen, die steht gewissermaßen am Anfang. Man muss sich über Begriffe einigen, man muss sich über Ziele einigen, also auch Informationen und Ziele gruppieren, so dass man sagt, man geht erst zu dem einen Punkt und von dem einen Punkt wird man wieder an den anderen Punkt geleitet. Man muss sich eine Informationskette also vorstellen, also wenn ich irgendwann losgehe, darf ich im Grunde nie losgelassen werden. Also ich muss immer wieder einen neuen Punkt finden, damit ich zu meinem Ziel komme. Man muss darüber nachdenken, dass man den einen Weg hat, aber auch den anderen Weg. Und man muss zunächst also eben diese Informationen strukturieren und kann dann erst von da ausgehend Gestaltungsvorschläge entwickeln, wie denn das am besten sichtbar wird.
Und das geht ja bei Orientierungssystemen bis hin zu Piktogrammen, also ganz simplen, reduzierten Bildern, die direkt auf den ersten Blick klar machen, was Sache ist. Wie gehen Sie an so eine Piktogrammgestaltung heran? Da würde ich ja auch denken als Nichtfachmann, dass eigentlich bei so wahnsinnig simplen Visualisierungen mittlerweile alles schon 100-mal, 1000-fach visualisiert wurde und dass es da gar nicht mehr so viele Spielräume gibt.
Doch, gibt es. Also das ist tatsächlich ein Steckenpferd unseres Büros, was ich übrigens mit meinem Partner Bernd Hilpert zusammen bestreite, mit dem ich schon seit sehr, sehr vielen Jahren zusammenarbeite, also auch schon bevor wir Unit Design gegründet haben. Und uns ist es sehr wichtig, keine vorhandenen Piktogrammsysteme zu verwenden. Also wir haben beispielsweise das Orientierungssystem für das Ordnungsamt der Stadt Frankfurt entwickelt. Das Ordnungsamt der Stadt Frankfurt wurde, ich weiß nicht mehr genau, wann das gewesen ist, vielleicht vor 8 Jahren von Meixner Schlüter Wendt Architekten neu entworfen. Und im Sinne der Bedeutung des Öffentlichen war mir das damals oder uns war das ein großes Anliegen, an diesem Projekt zu arbeiten, und haben also Maxan Schlüter-Wendt damals angesprochen, wir würden das unbedingt gerne machen, weil wenn man sich das Ordnungsamt der Stadt Frankfurt vorher angeguckt hat und wie da mit Besuchern und Menschen, die da mit Bedürfnissen hinkommen, also wie damit umgegangen wird.
Wieder ein Thema der Wertschätzung.
Der Wertschätzung, genau, einer öffentlichen Einrichtung. Ich habe mir immer vorgestellt, wie kommt jetzt jemand dahin und da sind nur kopierte Zettel und so weiter, die einen irgendwo hinleiten, und da kommt jetzt jemand hin, der kommt mit einem existenziellen Bedürfnis, der braucht eine Aufenthaltsgenehmigung, und der sitzt jetzt im Beamten gegenüber, der so eine Tasse in der Hand hat, da steht Muttis Bester drauf, und der sagt dann, sie kriegen keine Aufenthaltsgenehmigung. Dann muss man sich doch fragen, welche Rolle denn Gestaltung und natürlich das Gesamte in der Begegnung mit dem Bürger oder mit dem Antragstellenden hat. Und das ist eine Frage der Gestaltung. Wie sind die Materialien, wie sind die Oberflächen, wie sind die Formulare und wie sind eben die Piktogramme gestaltet, die den Menschen begegnen. Und das überlassen wir nicht dem Zufall, sondern wir suchen da tatsächlich Lösungen, die genau diesen hohen Anspruch, den die Gesellschaft in dieser Aufgabe haben sollte, eben auch ausdrücken. Und das ist ein sehr langer Prozess. Also man kann vielleicht einen Mann und eine Frau gestalten, das geht noch. Aber jetzt muss man sich natürlich vorstellen, in so einem Amt, da gibt es ganz, ganz viele Fragestellungen. Und das muss wie eine Sprache funktionieren. Also so, wenn man nur den Mann und die Frau entworfen hat, das geht vielleicht noch, den Unterschied herzustellen. Aber wie man einen, wo man bezahlen muss, wie sich das eine Amt von dem anderen Amt unterscheidet, da entwickelt man gewissermaßen eine eigene Sprache, und das ist eine hohe gestalterische Herausforderung, dass die alle zusammenpassen, dass die aber auch ihren Sinn erfüllen, dass sie eben verstanden werden, das ist ganz wichtig.
Wann und warum haben Sie sich entschieden, neben Ihrer Arbeit in diesen Designbüros ja auch an einer Hochschule zu unterrichten? Machen Sie das mehr oder weniger schon immer, oder ist das dann irgendwann dazugekommen?
Das ist irgendwann dazugekommen. Also irgendwann wurde ich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, einen Lehrauftrag an der Hochschule in Darmstadt anzunehmen. Dann habe ich das gemacht.
Warum hatten Sie Lust?
Naja, einmal ist es natürlich immer auch ein Stück weit, das ist eine Wertschätzung, ne, dass man den Eindruck hat, dass ich dazu geeignet wäre. Also von daher trägt man dieser Wertschätzung Rechnung. Umgekehrt ist es auch eine Herausforderung, ne, also so, weil man natürlich sich überlegen muss, also man muss seine eigenen Gedanken so gut strukturieren, dass man das, was man tut, eben auch vermitteln kann, und dass man natürlich auch bei den Studierenden eben auch eine entsprechende Wirkung erzeugt. Und also das war damals sicherlich die Herausforderung. Und ja, dann wurde ich tatsächlich auch gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mich an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach zu bewerben. Und ich habe nicht Nein gesagt.
Was möchten Sie denn Ihren Studierenden besonders gern vermitteln? Gibt es da Aspekte in Bezug auf das Erlernen von Designfähigkeiten, die Ihnen ganz besonders wichtig sind?
Naja, grundsätzlich möchte ich sie zu einer Handlungsfähigkeit bringen, also dass die Studierenden eben in der Lage sind, sich professionell zu äußern, also als Persönlichkeit sich zu äußern, aber natürlich auch mit den entsprechenden Fähigkeiten, Herangehensweisen zu erlernen, mit Unbekannten umzugehen und auf eine Aufgabe reagieren zu können. Kritisches Bewusstsein ist mir ganz wichtig, eine eigene Haltung zu entwickeln, sei es jetzt also eine gestalterische Haltung zu entwickeln, aber eben auf der anderen Seite eben auch eine kritische Haltung und eine Eigenständigkeit zu entwickeln, eben nicht nur das zu machen, was einem gesagt wird, sondern eben auch ganz eigene Positionen formulieren zu können.
Genau, das war ja das, was Sie damals auch selbst inspiriert hat, den Job überhaupt zu machen.
Das ist mir sehr, sehr wichtig, ja. Also die auch zu provozieren, also dass sie also auch nicht das, was ich sage, also so hinnehmen, sondern eben auch dazu eine kritische Haltung entwickeln, ist mir ein sehr großes Anliegen.
Und das gilt dann wahrscheinlich auch für Themen wie eben Mobilitätskonzepte.
Ja, ja. Also das Thema Mobilität ist natürlich also eine Herzensangelegenheit, weil ich einfach davon überzeugt bin, dass es notwendig ist, Angebote zu formulieren, die ja unser Leben in einer bestimmten Weise auch besser machen und das Zusammenleben verbessern, also so, wo man nicht nur an sich selber denkt, sondern eben auch in der Gemeinschaft denkt. Und ich denke, das ist ganz notwendig.
Also die Gestaltung von Piktogrammen, Forschungsprojekte zum Zusammenhang zwischen Mobilität und Design, dann das Unterrichten. Damit deutet sich ja schon die wunderbare Vielfalt Ihres Jobs an. Welche Art der Produktgestaltung beziehungsweise auch die Gestaltung, welche Art von Produkten oder auch Systemen macht Ihnen persönlich denn ganz besonders viel Spaß?
Das, was ich in meinem Büro mache, macht mir großen Spaß. Also Dinge zu entwerfen, die bleiben. Weil, also das ist mir ein großes Anliegen, also auch nicht Dinge zu entwerfen, die, sagen wir mal, kurzfristig sind, die einfach eine Weile, ja, also die 10, 20, 30 Jahre da sind. Und das finde ich natürlich ein tolles Erlebnis. Also wir haben zum Beispiel die Service Points für die Deutsche Bahn gemacht und ja, an jedem Bahnhof, an dem ich ankomme, freue ich mich dann immer wieder, also da wieder so ein Produkt von Unit Design zu sehen. Oder wenn ich durch Frankfurt fahre, wir haben diese Wegweiser für die Stadt Frankfurt gemacht, ne? Und ich freue mich immer, wenn dann jemand davor steht und sich informiert, wo es denn jetzt lang geht. Und ja, das ist, das macht großen Spaß, also so eine Wirkung zu erzeugen.
Also ein Stück weit weg vom reinen Produktdesign hin zu wirklich einer gesellschaftlichen Relevanz?
Ja, also ich empfinde das als Produktdesign. Also ein Produkt ist ja nicht nur das, also so, was man im Laden kauft, sondern ein Produkt ist natürlich auch das, was irgendwo steht. Ein Produkt kann auch ein Prozess oder ein System sein. Also so von daher habe ich da einen etwas weiter gefassten Begriff von Produkt.
Gibt es ansonsten Themengebiete, von denen Sie glauben, dass Design im weitesten Sinne da in Zukunft noch mehr an Relevanz gewinnen wird oder zumindest die für Sie persönlich sehr wichtig werden könnten?
Also es gibt natürlich einen Themenbereich, also wir müssen uns über Müll Gedanken machen, obwohl wir Recycling-Weltmeister sind, sind wir trotzdem einer der größten Emittenten, was Abfall anbelangt, und das ist sicherlich ein Thema, was für Designer eine sehr, sehr große Rolle spielt. Also Verpackungen vermitteln eben auch Produktqualitäten, ne? Und genauso leicht, wie sie aus dem Regal genommen werden, wandern sie auch wieder in den Müll. Und da muss man sich als Designer Gedanken darüber machen, also so wie man denn diese Prozesse möglicherweise verändern kann, ohne natürlich also Unternehmen die Möglichkeit nehmen zu wollen, also Geld zu verdienen. Und da müssen neue Konzepte und natürlich auch neue Designvorschläge her. Das finde ich einen interessanten Bereich.
Wirklich spannend. Und gerade diesen herausfordernden Themengebieten Umdenken zu fördern.
Ja. Und das aber also möglichst in einem positiven Sinne, ne? Also so natürlich kann man sagen, alles scheiße oder will ich nicht mehr, ne? Also so, das ist sicherlich nicht das, was ein Designer tun sollte, sondern ein Designer sollte immer nach vorne gucken und sollte neue Perspektiven eröffnen, neue Möglichkeiten zeigen und letztlich natürlich auch mit den Lösungen eben auch Spaß im Umgang ermöglichen.
Das ist doch ein wundervolles Schlusswort, wie ich finde. Dann würde ich gern zum Abschluss noch zu den Halbsätzen kommen. Das heißt, ich gebe mit Ihrem Einverständnis einen Halbsatz vor und wir schauen, was Ihnen dazu jeweils in den Sinn kommt, wenn etwas Ihnen in den Sinn kommen sollte. Zu meinen Vorbildern im Design gehört
Dieter Rams.
Warum?
Weil er diese Wertschätzung, von der ich gesprochen habe, mit einer unglaublichen Haltung übertragen hat und weil er gleichzeitig zu einem weniger aufruft und das ist durchaus für mich ein Vorbild.
Gibt es ein besonders aussagekräftiges Beispiel für seine Arbeit, an dem das deutlich wird?
Naja, das wird natürlich durch die ganzen Produkte, die bei Braun entstanden sind, deutlich, also die eben nicht kurzlebig sind, dann eine große Nachhaltigkeit haben, die heute immer noch Bestand haben. Und damit wird eben deutlich, dass gute Gestaltung nachhaltig ist und eben nicht zum Wegwerfen anregt.
Die Arbeit an der Hochschule Offenbach ist für mich
eine Lebensaufgabe, weil ich tatsächlich Menschen beeinflussen kann. Also nicht im Sinne, dass ich sie umdrehen möchte, aber durchaus Wirkung erzeugen kann. Ich finde auch sehr interessant an der Arbeit an der Hochschule, dass die Weiterentwicklung, also vor dem Hintergrund, wie sich unsere Gesellschaft, aber auch unsere Technologie verändert, auch ein Gestaltungsprozess ist. Wie müssen wir als Hochschule auf diese Veränderungen reagieren? Wie kann ich diese Veränderungen eben auch in der Hochschule als Gestaltungsprozess sehen? Das macht mir sehr großen Spaß. Und ja, und ich nehme gern diese Verantwortung an.
Als meinen bisher größten beruflichen Erfolg betrachte ich?
Das ist ja eine Frage. Also tatsächlich das mit dem Ordnungsamt, das finde ich tatsächlich einen großen Erfolg, weil einmal also die Aufgabe selbst gestellt war, also so, das war unser Wunsch, das zu machen. Und also eben zu einem Ergebnis geführt hat, also was wirklich Wirkung zeigt. Vielleicht gibt es so ein anderes Projekt, was das auch sagt. Und zwar haben wir hier in Offenbach den Wetterpark gestaltet. Da ging es um einen öffentlichen Park, in dem Wetter vermittelt wird. Und da gibt es einmal diesen Park selber, den wir gestaltet haben, aber natürlich auch Exponate, da einen Turm haben wir dort entworfen. Und also sowas Umfassendes entwerfen zu dürfen, was immer noch Bestand hat, zählt sicherlich zu diesem beruflichen Erfolg.
Ein Klischee über uns Designer, das wahr ist, ist?
Das ist eine gute Frage mit dem Nachsatz. Ja, Designer sind sicherlich eitel, sicherlich, also brauchen Anerkennung und das ist sicherlich ein Klischee, was stimmt.
Kaum jemand weiß über uns Produktdesigner,
dass wir nicht oberflächlich sind, dass wir nicht nur daran arbeiten, Dinge schöner zu machen, sondern dass wir die wirklich verbessern wollen. Ich glaube, das wissen zu wenige.
Und der letzte Satz? Wenn ich eine Finanzierung für ein Jahr erhalten würde, mit der absoluten Freiheit, an irgendwas zu arbeiten, was auch immer ich spannend oder wichtig finde, dann würde ich?
Das ist, was würde ich machen?
Vielleicht gibt es ja da noch was, was bisher noch auf der Strecke geblieben ist.
Ja, es gibt, also ich meine, ich habe da, dadurch, dass ich eben an der Hochschule arbeite, habe ich halt viel Gelegenheiten, an Dingen zu arbeiten. Also es gibt gerade ein Projekt an der Hochschule, was ein Student realisiert, der ein neues Fahrrad entworfen, also ein Lastenfahrrad, was man klein und groß machen kann, was tatsächlich auch zu einem Start-up wird. Also mein erster Reflex war tatsächlich, ein Fahrrad zu entwerfen. Aber jetzt gibt es das schon, also das heißt, da muss ich mir was anderes überlegen. Aber es würde in diese Richtung gehen, also in irgendeiner Weise ein Fortbewegungsmittel zu entwerfen.
Mobilität, Sie würden dem Thema treu bleiben.
Ja, ich würde dem treu bleiben.
Dann bedanke ich mich herzlich für Ihre Zeit. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Vielen, vielen Dank dafür.
Danke auch an Sie. Sie haben auch sehr interessante Fragen gestellt.
Auf Wiedersehen. Tschüss.
Ja.
Hessen schafft Wissen, der Podcast.